Teil 6 von 6 unseres Sommer-Specials rund um Kreislaufwirtschaft und Marketing. Circular Marketing, die letzte Episode. Wie ticken eigentlich die Menschen da draußen? Ein paar Impulse zur Psychologie des Konsums in Bezug auf Kreislaufwirtschaft in dieser Episode. Viel Spaß und Sinn.
Bam, Bock auf morgen.
Ja, moin moin zum Sommer-Special rund um Kreislaufwirtschaft und Marketing. Circular Marketing, die letzte Episode dieses Sommer-Specials. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Frank Schlieder von Bam Bock auf Morgen. Kurzes Review auf die ersten 5 Episoden dieses Sommer-Specials. In der ersten Episode hatten wir die Wissenschaft zu Gast mit Professor Dr. Christina Dornack. Episode 2, 3 und 4 waren Insights aus dem Unternehmen. Namentlich Steffen Ehrath von Hans Grohe, Manni Meindl von VD und Iskra Villagecover von Kleinanzeigen. Letzte Episode haben wir uns dem Design gewidmet, mehr dem Service und dem UX-Design. Und in dieser Episode geht es um den Menschen. Es geht um Konsum, es geht um Werbepsychologie. Unser Gast heute ist Spezialist für Werbe- und Konsumentenpsychologie. Ja, und mit ihm sprechen wir darüber, wie jahrzehntelange Konsumgewohnheiten die größte Herausforderung für die Kreislaufwirtschaft darstellen. Ja, und wie wir diese Hürden überwinden können. Eine ganze Menge hier zu bereden. Geben wir unserem Gast einen Namen und eine Stimme. Los geht's mit dieser Episode.
Die Kreislaufwirtschaft wird aus Marketing genauer betrachtet. Macht das wirklich Sinn? Ein paar Ideen für dich auf deinen Ohren. Die sechste Mal im Sommer bei Bam. Bock auf Morgen.
Bock auf Morgen. Mein Name ist Joost van Trick. Ich bin Professor für Werbe- und Konsumentenpsychologie an der Hochschule Fresenius in Hamburg und daneben Gründer und Geschäftsführer von Kronbach. Wir kümmern uns um psychografische Zielgruppenanalysen für die Werbewirtschaft.
Ja, psychografische Zielgruppenanalysen, nehme ich mal ganz kurz mit. Was ist das bitte?
Ja, die Werbewirtschaft arbeitet vornehmlich oder überhaupt das Marketing, wenn sie über Zielgruppen nachdenkt, immer mit Alter, Einkommen und Geschlecht. In der Psychologie wissen wir seit jeher, dass Alter, Einkommen und Geschlecht ungefähr die allerschlechtesten Prädiktoren sind, um zu beschreiben, wie Menschen sind. Und um da mal etwas Neues auf den Markt zu bringen, was dem Wissen der Psychologie entspricht, haben wir Kronbach gegründet. Eine meiner Hauptsteckenpferde ist, menschliches Verhalten vorherzusagen. Immer auf der Suche, was sind denn die besten Prädiktoren für zukünftiges Verhalten, so dass ich dann ableiten kann, wer wird sich denn verhalten? Person A so, Person B so. Was muss ich denn für Möhren vor die Nase halten, damit diese Menschen sich auch entsprechend so verhalten, wie man sich das denn vielleicht wünscht? Ja, da hat man schon mal ein bisschen Nudging gehört, im Sinne von wirklich ein positives Verhalten irgendwie weiter nach vorne zu bringen. Genau, und da beschäftige ich mich schon recht lange, jetzt etliche Jahre mit.
Ja, die meisten, und das habe ich in einem Buch der letzten Tage gelesen, beschäftigen sich ja auf eine kognitive Art und Weise mit Verhaltensänderungen. Dabei läuft doch so viel unterschwellig im, wie ich gelernt habe, limbischen System ab. Ist das so?
Oh ja, das ist eine Diskussion. Du merkst, ich atme einmal tief durch. Ich glaube, die müssen wir auf unterschiedliche Ebenen bringen. Was komplett richtig ist, wo wir auf jeden Fall erstmal komplett zurückgehen können, ist die Frage, wie werden wir denn überhaupt gesteuert? Und dann ist es, das sind auch unterschiedliche Schulen und Überzeugungsarten, aber auf der alleruntersten Ebene steuern wir das System Mensch immer nach Glück und einem langen Leben. Ja, im Grunde sind das die obersten Steuerungsziele.
Kann ich verstehen.
Ja, das ist ein ganz simples Ding. Erstmal Glück. So, und das ist jetzt, da gibt es eine ethisch etwas verwerfliche Studie, aber auch schon ein paar Jahrzehnte her, wo man Ratten eingesetzt hat, Elektroden ins Gehirn, genau quasi im limbischen System, sofort bis ins Glückszentrum. Und dann konnten die Ratten im Käfig, hatten zwei völlig gleichbedeutende Knöpfe und konnten entweder drücken auf einen Knopf, der Futter, sogar ihr Lieblingsfutter hat in den Käfig purzeln lassen, oder aber der andere Knopf, der hat sofort instant Glück im Gehirn ausgelöst. Ja, und was meinst du?
Instant Glück.
Ne? Ja, kann man kaufen von Maggi oder so oder von Knorr oder von Hitchies oder so. Jetzt ist aber die Frage, was ist denn mit den Ratten passiert? Hast du eine Idee?
Vermutlich laut jauchzend aufgesprungen und haben sich umarmt.
Die sind verhungert. Also, ich habe zwei Knöpfe nebeneinander. Ein Knopf
für deswegen Fressen, ethisch fragwürdig.
Ja, einfach, ja, auch ethisch fragwürdig. Ich weiß nicht, ich möchte eigentlich auch keine Elektrode bisschen, ne? Das ist so, ja. Aber also ich habe zwei Knöpfe. Einer, da kommt quasi hier mein Lieblingsessen raus und der andere Knopf, der löst direkt Glück aus. Und die Ratten verhungern, obwohl sie direkt daneben den Knopf haben, der Futter auswerfen kann. Das klärt so ein bisschen das Verständnis, wie wir funktionieren. Das ist bei Ratten genau dasselbe wie bei Menschen. Futter ist letzten Endes auch nur ein Glücksknopfdrücker. Wissen wir, ne? Stück Schokolade oder die Hitchis sind's bei mir oder was auch immer. Irgendwas, was Freude bereitet. Aber letzten Endes ist es ja ganz clever und gut von unserem Organismus, dass Futter diesen Glücksknopf drückt. Weil sonst würden wir auch verhungern, ne? So.
Es gibt in Köln in der Fußgängerzone ein Geschäft, das heißt, kauf dich glücklich.
Ja, ja, genau so. Und dann müssen wir nämlich auf die Suche gehen, quasi, was löst denn Instant Glück aus? Ja, Instant oder auch mittelbar, unmittelbar. Was sind denn Glücksknöpfe? Womit kann ich Glücksknöpfe drücken? Das geht ganz simpel. Glücksknöpfe drücken kann jeder gleich mit, keine Ahnung, was zu essen, wenn man Hunger hat, was zu trinken, wenn man Durst hat, mit Sex, mit, wenn ich mal dringend auf die Toilette muss, dass ich dann auch wirklich gehen kann. Einer der glücklichsten Momente, wenn man an der A1 aus dem Stau kommt und endlich darf. Schlafen, wenn ich müde bin. Das sind so diese grundbiologischen Dinge, die Glück auslösen. Notwendig, damit wir eben auch so funktionieren, wie wir funktionieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, was geht darüber hinaus? Ich komme gleich auch wieder zum limbischen System und Autopiloten und sonst wie sowas. Das ist das, was bei uns allen gleich ist, ja, wo wir quasi auf dieser sehr animalischen Ebene funktionieren. Essen, Schlafen, Sex, Trinken, Toilette. Dann gibt's aber eine höhere Ebene, nämlich eine Frage von, was löst denn auf einer psychologischen Ebene Glück aus? Und da sind wir tatsächlich unterschiedlich von Person zu Person. Wir tragen in uns eine unterschiedliche Motivstruktur, also als Teil der Persönlichkeit. Das heißt, ein Drittel der Menschen haben ein am stärksten ausgeprägtes Macht- oder Statusmotiv, die nächsten haben ein Leistungsmotiv und dann das letzte Drittel hat ein Anschlussmotiv, zueinander gehören.
Ja? Das sind die drei Motive. Also was einem Menschen wichtig ist, Status, Leistung, Antrieb.
Anschluss. Also zueinander.
Anschluss, genau. Anschluss.
Ja, also okay. Machtstatus, da finde ich dann halt den großen Mercedes toll oder die fette Rolex und da finde ich es toll, auf der Bühne zu stehen und Sachen zu erzählen und so wie wir das jetzt hier auch machen, haben wir auch Spaß daran. Ja. Das ist so ein Machtstatusmotiv. Dann haben wir ein Leistungsmotiv, das Leistung um der Leistung willen. Das heißt, keine Ahnung, ich habe meine Lieblingslaufstrecke, da brauche ich normalerweise 30 Minuten. Wenn ich das mal in 28 schaffe, dann freue ich mir einen Ast. Ja? Aber nicht, um das bei Instagram zu posten, sondern nur für mich. Ja? Eine echte Leistungsperson, das ist halt eine, die das quasi nur Leistung um der Leistung willen. Die belohnt sich dann nicht damit, das bei Instagram zu posten, sondern die belohnt sich dann damit, statt mit dem Bus nach Hause zu fahren, zu laufen. Weil das habe ich ja schon geschafft. Jetzt kann ich das Stück auch noch nutzen als Laufstrecke. Mal gucken, wie es denn dann weitergeht. Und dann haben wir zuletzt Menschen, die ein ausgeprägtes Anschlussmotiv haben, halt dazugehören. Niemanden ausschließen. Alle dürfen teilhaben. Auch eben nicht ausgeschlossen werden. So. Jetzt, wenn wir sagen, wir haben diese drei, also unterschiedliche Gruppen, ein Drittel so, ein Drittel so, ein Drittel so, in unterschiedlichen Anteilen.
Und Schnittmengen vermutlich,
oder? Ja.
Also jede Person vereint doch irgendwo alle diese drei Muster in sich.
Sehr gut, genau so ist das. Ja, ich spreche jetzt nur, um es zu vereinfachen, immer davon, was ist am stärksten ausgeprägt. Und dann kann ein anderes halt kurz danach kommen. Schon richtig. Ja, also wir sind ja alle sehr individuell und passen nicht in drei Schubladen, sondern jeder hat so sein Muster. So, und jetzt kommen wir quasi dazu, wir sind irgendwie ferngesteuert. Total richtig ist, dass wir so am Tag, wenn wir 100% unserer Entscheidungen, davon sind, man sagt dann immer so 95%, 98%, 99%, die laufen im Grunde in so einem Autopiloten-Automatikmodus, wo wir gar nicht mehr richtig drüber nachdenken. Und ich finde, an der Stelle gibt's ein ganz heftiges Missverständnis, weil ich kann da jetzt draus ableiten, die Menschen sind ja gar nicht Herr ihrer Sinne. Die machen Dinge, die sie gar nicht wollen. Und ich denke, das ist wirklich ein böses, böses Missverständnis, weil ich muss mir klar machen, wer programmiert denn meinen Autopiloten?
Gute Frage, ja, wer?
Und das ist genau der Fall. Ja, das sind wir selber. Das sind wir halt selber in allen bewussten Momenten. Das heißt, im Hintergrund läuft quasi immer der Computer mit, der Hintergrundcomputer, der sagt, Mensch, Van Treek, in der Situation machst du immer so. Und je häufiger ich das so mache, wird trainiert, bitte auch im Automatikmodus genau so reagieren. Das bedeutet, das stimmt nicht ganz zu sagen, ich bin nicht Herr meiner Sinne, wenn ich im Automatikmodus bin. Ich bin nur nicht bewusst Herr meiner Sinne, aber mein Autopilot läuft quasi genau auf dem, was vorher programmiert worden ist.
Ja, das ist ein bisschen so, wie wir sind eigentlich die lebende Artificial Intelligence, würde ich fast sagen. Ja, also unser System, unsere Datenpunkte werden aus Erfahrungswerten trainiert über viele Jahre, Jahrzehnte hinweg. Und das, was wir abrufen als Prompt, mein Gott, ich glaube, ich bin da in einer ganz anderen Welt. Es ist Freitagnachmittag, aber du weißt, worauf ich hinaus will.
Genau so ist das. Und da ist, also mir ist das wichtig, dass das ein Missverständnis ist, weil das hört sich immer so an, boah, du bist im Automat, die Menschen sind alle im Automatikmodus, das sind alles Zombies. Das ist vollkommener Blödsinn. Weil das Training läuft halt ab auf dem, was mich vorher in allen bewussten Situationen immer glücklich gemacht hat.
Das heißt, wenn ich jetzt wirksame Verhaltensänderungen in at large scale, in der breiten Masse erreichen möchte, was ich ja zwangsläufig brauche im Zuge einer nachhaltigen Transformation, darüber reden wir ja eigentlich in diesem Fall, brauche ich erstmal einen gewissen Grundstock an Botschaften, die vorher idealerweise schon gelaufen sind. Also irgendwo das Problem muss eigentlich erstmal aufkommen und fortwährend ins Unterbewusstsein der Menschen einfließen. Aber viele haben doch gar keinen Bock, irgendwas mehr darüber zu hören.
Ja.
Die sind nur noch genervt.
Ja, das ist letzten Endes, wir haben ja auch, das ist auch ein sehr schönes psychologisches Phänomen, Reaktanz. Ja, das ist unser innerer kleiner Bock. Ja, wenn dann der kleine Jost mit 7 Jahren in dem großen Haufen Lego in seinem Kinderzimmer sitzt, dann überlege ich mir mit 7 Jahren, ach Mensch, ich könnte ja eigentlich auch mal aufräumen hier, weil, ja. Und während ich das so überlege, geht die Tür auf, Mama kommt rein und sagt, Jost, aufräumen. Und das ist der Moment, in dem ich sage, nee. Ja, also wann immer wir gezwungen werden, wir das Gefühl haben, unsere Freiheit wird eingeschränkt, dann reagieren wir sehr gerne in unterschiedlichem Maße, meine Kinder ein bisschen stärker als andere vielleicht, mit quasi dieser Gegenwehr und zu sagen, da will ich raus, das möchte ich nicht. Ich glaube, das ist auch häufig eines der Probleme, dass Menschen sich irgendwie zu gegängelt fühlen und zu sehr gezwungen fühlen. Also mein Doktorvater, mein Professor hat mal gesagt, naja, bei den Steuern, das ist ein ganz, ist letzten Endes muss man so ein bisschen was verändern. In das Bewusstsein der Menschen muss nicht sein, dass ihnen dort etwas weggenommen wird per Zwang, müssen sie was abgeben, sondern dass es eine Spende an die Allgemeinheit ist. Ja, ist nur so. Kleine Veränderung, kriegen wir nicht hin, aber das würde sofort ein ganz anderes Steuerzahlverhalten mit sich ziehen.
Okay, also es ist eine Art des Framings.
That's it. So, und dann, wie wollen wir denn, das heißt, wann immer wir mit dem gehobenen Zeigefinger unterwegs sind und sagen, du musst jetzt mal, weil sonst geht die Welt unter, führt es tendenziell dazu, dass Menschen einfach sich sogar genauso verhalten, wie wir es nicht wollen.
Also gibt es denn aus deiner Erfahrung, aus deiner Forschung heraus, aus deinen Beobachtungen heraus, sagen wir mal, wenn wir von Nachhaltigkeit reden, andere Attribute, ein Reframing des Begriffs Nachhaltigkeit, der aktivierend ist? Ich sag mal Innovation zum Beispiel. Welche Botschaften funktionieren da?
Ja, genau. Also es ist letzten Endes eine Frage. Ich komme jetzt wieder zurück auf Macht, Leistung und Anschluss. Wir müssen sehr einfach, glaube ich, rausfinden, wie kann ich das, was ich möchte, zu einem glücksbringenden Verhalten umbauen. Ja, das bedeutet, dass der Siegeszug der Elektroautos ist eigentlich ganz witzig, weil man denkt dann ja, so ein Tesla würden die Menschen kaufen, weil die besonders nachhaltig sein wollen. Das ist himmelschreiender Blödsinn. Inzwischen ist es vielleicht so, aber mal ehrlich, ein Tesla haben die Menschen gekauft, 120.000 Euro den ersten Tesla S, weil das einfach der dickste Fisch in der Nachbarschaft war. Weil ich mit dem neuen Achtzylinder BMW nicht mehr punkten konnte, hatte ich dann einen Tesla. Ich glaube ja sogar, wenn Tesla ein Atomkraftwerk für die Garage angeboten hätte, um das Ding aufzuladen, das hätte reißenden Absatz genommen.
Also nicht kauf dich glücklich, sondern kauf dich mächtig.
Da, genau, bei der einen Person kauf dich mächtig, bei der nächsten kauf dich leistungsfähig, bei der nächsten kauf dich Teil der Community, kauf dich, dass alle teilhaben können. Und so muss ich quasi immer genau für die richtige Person letzten Endes das richtige Framing haben und sagen so, damit erreichst du quasi genau das, was du möchtest.
Nun sind wir jetzt im Bereich der Kreislaufwirtschaft und in dem der Frage, warum läuft es nicht rund mit der Kreislaufwirtschaft? Die Frage ist in diesem Fall verändertes VerbraucherInnenverhalten. Es geht ja vielleicht gar nicht mehr um Kaufen. Es geht um besitzen, aber nicht mehr ums Eigentum idealerweise. Das sind ja komplett andere Narrative, die wir womöglich bedienen. Wir sammeln nicht mehr an, sondern wir halten in der Hand und geben idealerweise weiter. Mein Gott, 5 Jahrzehnte, 8 Jahrzehnte Marketingarbeit im Sinne von Anhäufung und kaufen wollen, sollen umgedreht werden. Ist das überhaupt möglich?
Ich glaube, das ist möglich. Gerade wenn denn dann das so im Anhäufen und so etwas immer mehr wird, wird es dann letzten Endes irgendwann uninteressant.
Das ist die Sinnfrage, die sich stellt.
Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, also einmal Menschen mit einem ausgesprochenen Leistungsmotiv, die müssen wir gar nicht lange davon überzeugen, dass nachhaltiges Leben sinnvoll ist. Weil im Grunde der Inbegriff von Leistungsorientierung ist Nachhaltigkeit. Das ist so, Nachhaltigkeit ist Leistung at its best. Ja, Dinge so lange wie möglich nutzen, so sinnvoll wie möglich nutzen, mit mehreren Nutzen und so weiter und so fort. Das heißt, die haben wir in der Regel sowieso schon gewonnen. Da muss man dann ein paar Hinweise geben, wann sich das dann irgendwie lohnt. Und dann haben wir, glaube ich, eine ganz, ganz große Chance bei Menschen wirklich mit so einem Statusmotiv. Und ich erinnere mich an alten Geschäftspartner und inzwischen Freund, der tendenziell auch mit dem großen BMW unterwegs und den richtigen Markenjacken und sonst was. Und der erzählte mir letztens total stolz, dass er, weil er jetzt so nachhaltig und so hätte er seine Turnschuhe jetzt flicken lassen. Ich weiß noch, der hat sich echt verrenkt. Der ist noch ein paar Tage älter als ich, um mir seine Schuhe hier so in die Kamera das Bein zu heben und so, weil er dann beim Schuster da irgendwas auf seine Nikes irgendwas hat draufnähen lassen. Und ich habe gesagt, Mensch, wie viel hast du denn dafür ausgegeben? Sagt er, frag gar nicht nach. Ja, im Grunde war das dann teurer, als ein neues Paar Schuhe zu kaufen. Aber was ist passiert? Das ist auch ein Mensch für die Bühne. Der hat mir das erzählt.
Ja.
Der hat mir das gezeigt. Mhm. Das heißt, mit einem neuen Paar Turnschuhe kann der gar nicht mehr so gut beeindrucken wie mit dem reparierten und geflickten Paar Turnschuhe. Mit dem neuen Achtzylinder kann ich nicht so gut beeindrucken wie mit dem Tesla, BMW i, weiß nicht was, Elektroauto. Ich muss quasi Nachhaltigkeit zu Statussymbolen machen. Ja, es darf nicht mehr sein, wie groß mein Auto, sondern ich brauche übrigens keins mehr. Wir haben ja ShareNow, DriveNow, whatever, Miles. Ich brauche kein Auto mehr. Wenn das quasi die größte Karre auf dem Hof ist, keines mehr zu brauchen, dann haben wir eben die nächste Gruppe auch dafür begeistert.
Ja, nun gibt es natürlich massive Gegenbewegungen, die super modern, super erfolgreich sind. Shein, Temu zum Beispiel, in dem der Wert von Produkten ad absurdum geführt wird und ein komplettes Anreizverhalten nochmal gesetzt wird. Was ist denn davon zu halten?
Ja, Verhalten ist immer die Kombination von Person, Persönlichkeit, mal der Situation. Das können wir uns klar machen, selbst wenn ich überhaupt keinen Hunger habe, ich bin auf der nächsten Veranstaltung, da läuft jemand mir vor der Nase vorbei mit dem Teller, mit den kleinen Häppchen drauf und sagt, hier, mögen Sie nicht eins nehmen. Ja, selbst wenn ich keinen Hunger habe, ist die Situation so massiv, dass ich ziemlich sicher zugreife, unabhängig davon, was meine Person sagt. Und Situation bedeutet halt immer eine Frage von Möglichkeiten, auch in extrem und in die andere Richtung, wenn ich irgendein Verhalten zeigen möchte. Das heißt, ich würde gerne mit dem Zug nach Mallorca fahren, werde ich das niemals machen, weil das nicht geht, weil ich da nicht ankomme mit dem Zug. Ne? Person, Situation. So, und Temu und Konsorten, wenn die mir bei Temu dann plötzlich einen Föhn anbieten für 3,98 Euro oder die Powerbank für 2,50 Euro, die irgendwo anders sehr viel mehr kostet, dann ist es quasi diese Situation, die ich quasi auf Maximalload bringe und unabhängig davon, wie die Person ist, ja, da muss ich quasi reagieren. An der Stelle wirklich letzten Endes mies. Ich finde, man darf dann aber quasi den KonsumentInnen an der Stelle nicht so einen maximalen Vorwurf machen. Das ist so, ja, so funktionieren wir halt. Ne? Wenn da der Weg ist, dann gehe ich halt diesen Weg. Letzten Endes müsste man eigentlich an der Stelle tatsächlich ein wenig regulieren. Ich glaube, an vielen Stellen sind da einfach auch ein paar Türen noch nicht zugemacht worden. Das kann ja einfach auch nicht sein. Es geht ja letzten Endes auch auf Kosten der Deutschen Post. Ja, wegen so einem internationalen Postabkommen, wo dann die deutsche, das DHL ein bisschen Pech hat und quasi für null die Sachen zustellen muss. Ich glaube, wenn der DHL nur sagen würde, na ja, aber für die letzten Kilometer vom Zoll bis dahin hätte ich gerne 7 Euro, ja, dann lohnt es sich nicht mehr bei Temu für 2,20 Euro eine Powerbank zu kaufen. Weil dann kostet die auch 8 Euro und dann ist die im nächsten Foto-Elektro-Shop, kostet die nur 9 Euro und dann lieber da als bei Temu.
Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang denn eigentlich noch Wissen? Also Wissen von Zusammenhängen, Wissen, wie sowas hergestellt wird, Wissen, wie sowas zustande kommt, wie ich selbst beeinflusst werde und so weiter und so fort. Also eine Reflexion des eigenen Verhaltens mit einem wie auch immer gelernten Hintergrundwissen, wie Dinge zusammenhängen.
Ja, das hilft natürlich ungemein. Das Problem ist aber, dass Konstrukte wie Kreislaufwirtschaft, ja, kein Witz, ich habe Kreislaufwirtschaft hier vor unserem Call hier tatsächlich auch nochmal eingegeben, um zu sagen, naja, wie ist denn jetzt letztendlich Kreislaufwirtschaft genau definiert? Ja, aber ich dachte so nicht, dass ich irgendwie eine falsche Vorstellung davon habe. Das sind super komplizierte Konstrukte. Nachhaltigkeit. Wow, versuch das mal zu erklären. Erklär mir doch mal bitte schön Bio-Lebensmittel. Da brauchst du aber 3 bis 5 Minuten, bis du es erklärt hast. Und es braucht einen, weil es so kompliziert ist. So, jeder, der drüber nachdenkt, Bio macht erstmal bei einem Klick, ja, weil wir hier hübsch in unserer well-educated Eimsbütteler Bildungsbürger, Kreuzberger Bildungsbürger-Bubble leben. Aber sobald wir die verlassen, sind so Konstrukte einfach super sau kompliziert und die nachzuvollziehen, boah, das ist gar nicht böse, einfach in der breiten Gesellschaft hat das wenig Stellenwert.
Ja. Muss es den denn haben eigentlich? Ja, gute Frage. Ich beschäftige mich ja jetzt seit einiger Zeit sehr, sehr intensiv mit diesem Thema. Und was mir immer mehr kommt, ist, dass tatsächlich nachhaltige Ansprache, Kommunikationsmaßnahmen, wird immer wieder gesagt, nachhaltig ist eine der Megatrends und darauf kann man reüssieren und das kann man auch in seine Werbebotschaften packen und überhaupt in seine Unternehmenskommunikation und so seine USPs, seine Marktdifferenzierung zu erreichen und idealerweise auch seine Produkte besser abzuverkaufen, die idealerweise nachhaltiger sind. Dem entgegenstehen aber auch das, was du gerade sagtest und das, was ich in einem der vorherigen Podcasts auch schon öfter gehört habe, so das war ein Bonbon, war, die Leute wollen einen Kühlschrank, ja, und nicht wissen, woher der kommt. Sie wollen die Kühlleistung dieses Kühlschranks haben. Das heißt, würde für mich bedeuten, ich bräuchte eigentlich viel mehr Wissen innerhalb der Unternehmen, wie ich diese Prozesse baue und eine Kommunikation wie bisher, weil nichts anderes war gelernt. Das kriegen wir nicht so schnell gedreht.
Ja, ich glaube, es geht gar nicht so sehr um gelernt. Und es hat nichts, es ist null despektierlich. Wir müssen uns einmal anschauen, wie ist denn quasi so eine, in der Psychologie sind quasi alle Größen, die wir so haben, Persönlichkeitseigenschaften, aber eben auch Intelligenz ist normal verteilt, diese Glockenkurve. Das heißt, der Mittelwert der Intelligenz ist ein IQ von 100. Das heißt, in der Gesellschaft haben die meisten Menschen ein IQ von 100 und dann das genauso in der Mitte. Und 50% der Menschen haben ein IQ von über 100 und 50% der Menschen haben ein IQ von unter 100. Wir bewegen uns jetzt hier wieder in unserer Bildungsbürger-Bubble. Wenn ich jemandem sage,
Mensch, hört sich so an, ja.
Ja, so, wenn ich jetzt quasi jemandem sage, hör mal, du, Frank, du hast ja aber auch ein IQ von unter 100, dann hältst du das sofort für einen bösen Affront und eine Beleidigung.
Ja, du bist aber Mensch, zu dumm zu verstehen.
So läuft es. So, aber mal ehrlich, das ist nun mal unsere Gesellschaft. Es ist einfach eine Verteilung. Ne? Es gibt Menschen mit mehr IQ, es gibt Menschen mit weniger IQ. Das ist gar nicht böse, sondern so läuft es. Wir sind hier zu zweit, ne? 50-50. Einer von uns beiden müsste statistisch ein IQ von unter 100 haben.
Ja. Ja,
also, so.
Da brauchen wir nicht lange denken.
Ja, ne, es ist nun mal so. Ich habe meinen letzter Test nicht lange her. Und an der Stelle müssen wir einfach überlegen. Das heißt, wenn jeder Zweite ein IQ von unter 100 hat, das heißt ja nicht, dass der Bildungsbürger-Bubble heißt sofort geistig behindert, lernbehindert, was auch immer. Das ist völliger Blödsinn, totaler Blödsinn. Das beginnt bei 70 und drunter. Das sind Menschen des täglichen Lebens. Ja, du und ich da draußen. Und ich brauche leider für so super komplizierte Konstrukte, brauche ich einfach eine gewisse kognitive Leistungsfähigkeit, um hinter so komplizierte Konstrukte überhaupt dahinter zu steigen und die verarbeiten zu können. Und dann ist das die Frage, was assoziiere ich denn mit Bio? Mit Bio kann ich entweder biologisch artgerechte Tierhaltung, Lebensmitteltransport verbinden, ich kann mit Bio aber auch die Biotonne verbinden. Und dann bin ich im Supermarkt, das klingt brutal, und dann steht dort Bio, dann nicht mehr. Das ist wohl der Abfall, den kaufe ich nicht. Das klingt so blöde. Ja, aber das ist die Realität. Und da habe ich es dann nicht zu tun mit irgendjemandem, der lernbehindert ist, sondern einfach mit 1, 2, 3. Ich mache die Gesellschaft jetzt mal durch 1, 2, 3, 4 zufällig. Bei jedem vierten wird das so sein, dass er sagt, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das Konstrukt nicht richtig verstanden.
Ja, ja. Aber dennoch werden sich gewisser Codes bedient, ja, die gewisse Knöpfe drücken. Das ist ja schon auch möglich. Also dazu brauchst du ja keine Hyperintelligenz, weder von denen, die es machen, noch von denen, die es empfangen.
Ja, auf jeden Fall. Also, aber nur weil du eben sagst, dann brauchst du mehr Wissen. Ich glaube, das Wissen ist da. Der damit umgehen kann, die damit umgehen können, da ist dieses Wissen da und da hilft es auch quasi, den Bildungsbürgern nochmal aufs Pferd zu helfen und irgendwie auch nochmal, auch dort gibt es Menschen, die sind einfach verbrettert, ne? So nach dem Motto, ja, ey, Fridays for Future finde ich voll gut, dass unsere Kinder da hingehen, dieses Wochenende können wir leider nicht mit, wir müssen mal eben zu unserer Wohnung nach Ibiza fliegen. Aber wir müssen, glaube ich, tatsächlich das mehr zu einem gesellschaftlichen Konsens auch machen, sich entsprechend zu verhalten, andere Statussymbole zu etablieren. Da geht es natürlich auch immer darum, so, wer sind denn Meinungsführer, Lichtgestalten in der Gesellschaft? Ich denke tatsächlich, warum müssen denn unsere Bundesminister in irgendwelchen 10-12-Zylinder-Karren fahren? Mit ich weiß nicht will, da finde ich hervorragend, wenn der Bundesumweltminister mit dem Fahrrad kommt, um seine Berufungsurkunde abzuholen. Genau darum geht es. Aber das sollte dann bitte auch der Vorstandschef XY machen.
Zum Abschluss die Frage. Ich gebe dir jetzt die Macht in die Hand. Du hast jetzt von mir, es geht nicht mehr darum, Menschen zu verstehen, sondern sie zu befehligen. Also du hast einen Schlag frei, einen Schlag auf das System, nachhaltigen Konsum zu fördern, nachhaltige Angebote wahrzunehmen at large scale. Welcher Schlag wäre das?
Nachhaltige Angebote, das ist eine gemeine Frage. Puh. Ja, ich glaube, at large scale, wir müssen, glaube ich, aufpassen und etwas verändern. Unsere Gesellschaft glaubt, dass eine zentrale Variable stetiges Wachstum ist. Ich habe bis heute nicht verstanden, wer das erklärt hat, dass Wachstum das Thema ist, weil nur mit einem Wachstum kommt dann immer wieder neu und wieder obendrauf. Vielleicht können wir mal in Frage stellen, ob Wachstum tatsächlich für uns alle eigentlich das Kernziel ist.
Ist Wachstum das Kernziel? Eine sehr mächtige Frage. Danke, das werden wir erörtern. Auf bald. Danke, Jost.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Bam, Bock auf morgen. So, das war sie, unsere Sommerreihe zu Circular Marketing. Und fast schon traditionell am Schluss wieder ein Hinweis auf unser Bam, Bock auf morgen Festival. Denn alle 6 unserer Gäste dieser Sommerreihe finden sich auf dem Festival auch wieder ein. Zusammen mit weiteren spannenden Expertinnen und Experten im Bereich der Kreislaufwirtschaft nehmen wir gemeinsam die nächste Stufe. Nachdem wir in diesem Fall sehr niedrigschwelligen Einstiegskontent zu Kreislaufwirtschaft und Marketing haben, gehen wir auf dem Festival einen Schritt weiter und überlegen, wie wir diesen Mindshift rein in neue Verhaltensweisen, in eine neue Form des zirkulären Wirtschaftens aus dem Marketing heraus schaffen können. Nicht unbedingt tief hängende Früchte, sondern vielmehr hochhängende Früchte gehen wir an, Zeit, sich die Leiter zu nehmen. Das alles findet sich am 25. und 26. September 2024 in Berlin wieder. In den Shownotes ist der Link zum Ticketshop verlinkt. Seid herzlich eingeladen, dabei zu sein. Ansonsten googelt doch oder Ecosia doch einfach nach BAM Festival Tickets. Nächste Woche geht's weiter mit der nächsten Episode. Ich freue mich sehr auf Sabine Klisch, CMO von Jenoptik. Und hier geht es um Haltung, denn Jenoptik unterstützt sehr stark den Verein Weltoffenes Thüringen als größte Demokratiebewegung Deutschlands, gerade sehr gefragt. Mehr dazu dann in der nächsten Woche. Ciao, ciao.
Auf Wiedersehen.